Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Alexander Seibel zu Ihnen und sein Predigtthema lautet: Wer ist der Erlöser? Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie ein Chorlied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Jetzt möchte ich die Schriftlesung vornehmen. Sie dürfen dazu sitzen bleiben. Ich lese aus 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. 2. Korinther Kapitel 5, ab Vers 14 bis 21. Denn die Liebe des Christus umfängt uns, wenn wir erklären, einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben. Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Deshalb beurteilen wir jetzt niemand mehr nach menschlichen Maßstäben, auch wenn wir Christus früher so angesehen haben. So tun wir das jetzt nicht mehr. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können.
Durch uns den Himmel uns Die Thematik selber, ich trage hier wahrscheinlich Eul nach Athen, Colston, Newcastle, wie der Engländer sagt. Aber in unserer Multikulti-Zeit sind die Dinge nicht mehr selbstverständlich. Eine Umfrage zeigt, dass mehr als die Hälfte der Teenager in Deutschland wissen nicht mehr, was Weihnachten bedeutet und dergleichen. Also da ist manches verloren gegangen. Es war jetzt schon einige Zeit her, sagen wir mal so ungefähr 2 Jahre, ich musste wieder mal zum Zahnarzt. Hängt zusammen mit Alterserscheinungen. Kennt ihr den Verfallssatz von Heinz Erhardt? Die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Ich tröste mich mit Ringelnatz. Der sagte, auch der besessenste Vegetarier möchte nicht gerne ins Gras beißen. Also ich musste zum Zahnarzt und war ein Palästinenser. Ein junger Kerl, netter Mensch und machte auf mich auch einen kompetenten Eindruck. Ich begrüßte ihn mit Psalm 81, Vers 11. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Schlüsselvers der Zahnärzte und Dentisten, Randbemerkung. Und ich habe ihm dann beim nächsten Mal ein arabisches Neues Testament gebracht. Und dann fragte er mich, was ist der Unterschied zwischen dem Koran und dem Neuen Testament oder der Bibel? Und jetzt bin ich natürlich kein Koranexperte, aber so viel weiß ich, es gibt da keine Chronologie. Die erste Sure ist die längste, die letzte ist die kürzeste und in gewisser Hinsicht kann man beim Koran etwas gar nicht aus dem Zusammenhang reißen, weil es gibt keinen Zusammenhang. Und da gibt es die mekkanischen und die medinischen Verse. Und die mekkanischen sind noch die friedfertigen. Die kann man dann bei Talkshows den Leuten gerne zitieren. Und dann gibt es natürlich auch andere. Und ganz im Gegensatz dazu hat die Bibel eine einmalige, um nicht zu sagen fantastische Chronologie. Also hier haben wir wirklich einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang und das ist jetzt für uns in gewisser Hinsicht nichts Neues, aber es ist faszinierend, wie dieser kommende Erlöser vorgestellt wird. Und wir haben die erste Ankündigung nach dem Sündenfall, 1. Mose Kapitel 3, eigentlich das traurigste Kapitel in der ganzen Bibel, der Fall des Menschen. Und in diese Tragödie kündigt Gott an, den, der eigentlich aus dieser Katastrophe herausretten kann und wird. Und da kommt diese bekannte Stelle, man nennt das Proto- oder Prot-Evangelium. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der sollte den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eine Grundverheißung und alle Menschen bis 1. Mose 11 wissen von diesem kommenden Erlöser und sie haben die Vorstellung von einem Übermenschen, von sozusagen einen Superhelden und hier beginnt auch die Mythologie. Wir haben ja diese griechischen Heldensagen, die Achillesferse, die hat hier ihren Ursprung und dieser Achilles, der war ja auch so ein Mischwesen zwischen dem König Peleus und der Nymphe Thetis. Und da sehen wir so eine Vorstellung von jemandem, der kommen wird und stark ist und nicht bezwingbar. Er galt ja als der größte Held seiner Zeit und so weiter. Also das ist ein Grundwissen. Alle Menschen, alle Stämme, wo immer man hinkommt, wissen, es kommt jemand, der wird uns erlösen. Und der unerlöste Mensch denkt natürlich in sichtbaren Bezügen. Und jetzt ist Folgendes bemerkenswert, aber auch das ist nichts Neues für Besucher der Zionshalle. Das ist für euch sicher nichts Neues. Es wird ja die Nachkommenschaft bei Mose gewöhnlich vom Mann her bestimmt. Jonathan, der Sohn des Saul, der Sohn des Kis und so weiter. Und Tatsache ist, die ganze jetzt lebende Menschheit stammt von einer Frau ab, deren Namen wir nicht wissen. Das ist fast eine Quizfrage. Das ist die Frau Noahs. Er zeugte Ham, Sem und Japhet, und Name der Frau wissen wir nicht. Und da ist eine Ausnahme, da heißt es nicht von seinen, sondern von ihrem Samen, ihren Nachkommen. Und wir wissen heute die Antwort: Unser Messias hat keinen männlichen Zeuge oder sichtbaren Vater, sondern ist von der Jungfrau geboren. Das können wir heute auflösen, das wusste man damals nicht, konnte man bestenfalls erahnen. Also hier kommt ein Erlöser und der hat eigentlich eine übernatürliche Zeugung. Das ist ja der Punkt, wo viele Probleme haben. Immer wieder erfährt man, ja, wir glauben schon, aber das mit der Jungferngeburt, das wollen sie nicht akzeptieren. Wir gehen weiter in der Chronologie. Da haben wir diese merkwürdige Geschichte. Jakob bereitet sich darauf, seinem Bruder Esau zu begegnen. Er hat Angst, fast Todesangst. Er sortiert seine Familie aus, den engeren Kreis. Er kommt zu dem Fluss Jabbok und da tritt ihm ein Mann entgegen und ringt mit ihm die ganze Nacht. Und jetzt fragt Jakob ihn: Sage doch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragst du mich, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Also der Name wird nicht preisgegeben. Da ist jemand, er erkennt ihn als einen übernatürlichen Boten. Wer bist du? Und es ist geheimnisvoll. Der Name ist nach wie vor verborgen. Allerdings fragt der Herr in Vers 28, also vorher: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob. Jetzt, warum fragt der Herr, weiß er denn seinen Namen nicht? Wir erfahren im Propheten Hosea, dass er hier mit Gott gerungen hat. Hosea Kapitel 12, Vers 4. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Und ich mache hier eine Klammer auf, auch das werden etliche wissen, aber diese Stelle verrät uns eigentlich eine merkwürdige Frage der Jünger Jesu, als sie den Blindgeborenen sehen, Johannes 9. Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Nun, jetzt waren meine Frau und ich gerade in Indien und Hinduismus, Reinkarnation, Karma, und das dringt ja immer mehr ein, dieses New Age-Denken. In dem Hotel, wo wir untergebracht sind, da ist alles voller Buddha. Da ist der Seifenspender, ist Segen vom Buddha. Ich erzähle keine Witze, meine Frau hat es entdeckt. Mir als typischen Mannsbild ist es ja gar nicht aufgefallen. Denk praktisch, einfach draufdrücken. Und dann sagen die Leute: Seht ihr, die Bibel kennt auch das Karma, die Reinkarnation. Weil hier fragen die Jünger: Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren? Wie kann er gesündigt haben? Also das kann nur das vorherige Leben gewesen sein. Und Ivo Sasek, der ja in der Schweiz kein Unbekannter ist und inzwischen an die Reinkarnation glaubt, er zitiert diese Stelle als Beleg für seine Überzeugung, auch die Bibel lehrt die Reinkarnation, die Wiedergeburt in diesem Kreislaufsinne des Karmas. Nein, das ist ein ganz anderer Grund, das hat uns Fruchtenbaum erklärt. Nach rabbinischer Lehre entscheidet das Ungeborene in den ersten 6 Wochen oder es ist ersten 3 Monate, ob es böse oder gut wird. Wenn es sich an die Mutter anschmiegt, dann wird es ein gutes Kind, und deswegen sind die meisten Juden gute Menschen, Klammer, Randbemerkung. Und wenn es gegen die Mutter ausschlägt, dann wird es böse. Und damit beziehen sie sich auf die Geschichte von Rebekka, wo Jakob und Esau im Leib der Mutter kämpften. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen. Damit hing das zusammen mit rabbinischer Lehre überhaupt nichts, mit irgendwelchen hinduistischen Vorstellungen. Im Mannesalter mit Gott gekämpft. Also er rang hier mit Gott. Er sagte dann: Pniel, ich habe Gott geschaut. Der Name wird nicht verraten. Und jetzt fragt ihn der Herr, der Allwissende: Wie heißt du? Warum? Jakob ist ja schon einmal gefragt worden, wie er heißt, beziehungsweise wer ist. Nämlich in 1. Mose 27, Vers 19, von seinem Vater Isaak. Und was antwortet er da? Er lügt. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Und liebe Freunde, die Voraussetzung, dass Gott jemanden verändern bzw. ändern kann, ist, man muss die Maske fallen lassen. Ich habe hier eine sehr interessante Geschichte. War in der letzten Ideennummer des Jahres 2015, war das Interview hier abgedruckt. Interview mit einem Mörder. Und da hat dieser damals noch junge Mann sich was ganz Schlimmes vorgenommen. 21 Jahre alt, hat in Schottland eine 18-Jährige geheiratet. Er ging nach Schottland, weil da brauchte man nicht die Einwilligung der Eltern, dass man in dem Alter heiraten kann. Hat eine Lebensversicherung abgeschlossen und sie im Oktober 72 war das, dort von den Felsen der Steilküste runtergestoßen, am Tag der Hochzeit. Die Lebensversicherung betrug umgerechnet ungefähr 2 Millionen Euro heute. Er wurde festgenommen, er wurde verurteilt. Er hat immer darauf bestanden, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin kein Mörder. Und jetzt fragt ihn der Idee-Redakteur, weil der Mann war dann inzwischen zum Glauben gekommen, ist heute Seelsorger. Sie haben lange den Mord geleugnet, erst vor Gericht und nach ihrer Verurteilung zu lebenslanger Haft auch im Gefängnis. Hat all seine Gefängnissassen überzeugt, ich bin unschuldig. Bin ich nicht. Verbrecher oder sonst was. Antwort, ich schämte mich so sehr. Ich hatte einfach nicht die Kraft, die Schuld einzugestehen. Ich konnte mir nicht in die Augen schauen. Ich hatte Angst vor der Erkenntnis, dass ich ein, nehmen wir jetzt milderes Wort, Armleuchter war. Und liebe Freunde, das ist zwar ein krasses Beispiel, aber das ist der gefallene Mensch. Wir tragen Masken, wir wollen nicht wahrhaben, wie wir wirklich aussehen. Der Jesus sagt, was der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und deswegen die Frage Gottes, wie heißt du, wer bist du eigentlich? Und wir können natürlich auch guten, frommes Theater spielen. In Indien, ein Weißer ist für die oft ein besonderer Christ, wenn sie dann merken, der kennt die Bibel und so weiter, dann kommen die und wollen gesegnet werden, wollen angerührt werden. Wir haben Frauen in solchen Plastikbehältern Öl gegeben, sogar Rupien angebeten, dass ich darüber bete, damit sie da irgendwie besondere Segnungen bekommen. Und wie der brillante Inder Vishal Mangalwadi, wie der aufgezeigt hat, man nennt ihn den Francis Schäfer von Asien oder von Indien, die Leute suchen alle Erleuchtung. Und sie denken, wenn der mich anrührt, und das ist ja der Guruismus, dann geht es mir besser. Nein, sagt Vishal Mangalwadi, du brauchst nicht Erleuchtung, du brauchst Vergebung. Und das, wo ich vorhin erwähnte, das Hotel, in dem wir untergebracht sind, da kriegt man Erleuchtung bei jeder Seife und bald bei jeder Stufe. Aber frag die Leute mal, du bist Sünder, du brauchst Vergebung, dann wird es ungemütlich. Und da kann ich den Leuten natürlich sagen, besonders wenn meine Frau nicht dabei ist, und das würden die mir prompt glauben, also hier steht ein großer Heiliger und liebe Freunde, ich habe meinen alten Adam die letzten 10 oder 20 Jahre nicht gesehen. Aber wenn meine Frau dabei ist, muss ich das milde formuliert etwas anders formulieren. Und das ist dann manchmal unangenehm. Ich kann mich erinnern, wir wollten eigens noch zur Evangelistenkonferenz. Und wie es so geht nach dem Ironieabkommen, ich hatte das übersehen, falsch gebucht und dann kämen wir erst einen Tag später an und gerade Evangelistenkonferenz, da bin ich so gerne in Rehe, Deutschland und da ist Austausch, da ist Herzerweiterung mit Brüdern. Und also gut, jetzt haben wir schon falsch gebucht, umbuchen wird zu teuer, aber dass wir wenigstens schnell direkt praktisch von Frankfurt da nach Rehe kommen und wie es dann geht das daneben, geht jenes daneben und dann haben wir prompt den Zug verpasst, fuhr vor der Nase davon und dann begann ich mich zu ärgern. Oh. Geduld ist ja mein großes Charisma. Und jetzt sollte man aber auf die Evangelistenkonferenz, man soll immer lächeln, nicht? Dann ärgert man sich, weil man sich ärgert. Und dann habe ich mich benommen wie ein geistlicher Daumenlutscher und unangenehm, peinlich. Zum Glück hat meine Frau nicht gesagt, ach Alexander, es steht doch geschrieben, sage Dank alle Zeit, frohlocket. Das ist Salz auf die Wunden, zum Glück hat sie das nicht gesagt. Sonst wäre die alte Natur noch besser hochgekommen. Und dann kann man nur eines bekennen, Herr, so sieht's aus, wer bist du? Aussätzig, nach außen hin elegant und Evangelist und ich weiß nicht was. Man braucht Vergebung täglich. Es ist peinlich, aber wahr. Ich konnte dann zum Glück sagen, bei der Evangelistenkonferenz, wenn die mich fragten, wie geht es dir? Und ich habe mich ja wirklich geärgert, dass das so daneben ging. Ja, ich habe noch Probleme mit dem Jetlag, was ja auch stimmte. 8 Stunden Differenz von Colorado kommend. Das wird dann ganz blöd, wenn man dann doch lügt und dann oder unwahrhaftig ist und dann beginnt eine Spirale. Also lieber ehrlich sein, lieber peinlich, aber wahr, als versuchen auszutricksen, weil dann kriegt er einen viel mehr. Und das ist dann die größte Befreiung, wenn man die Maske fällt. Er weiß es ja sowieso, denn liebe Freunde, sind wir mal ehrlich, drastisches Beispiel. Hier dieser Mörder, aber die Bibel sagt ja von den gefallenen Menschen, ihre Füße einem Blut zu vergießen. Letztlich steht hier auch ein Mörder. Natürlich nicht sichtbar, aber die Bibel sagt, wer seinen Nächsten hasst, ist ein Totschläger. Und ich habe doch Menschen gehasst mit meinen Gedanken. Und das zeigt so diese Scheinwelt. Wenn ich denke an unsere Regierungstruppe, in welcher einer Scheinwelt die leben, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin in Ordnung, ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe. Denke ich an Deutschland in der Nacht, buchstäblich bin ich in meinen Schlaf gebracht. Das ist der Mensch, er trägt Masken und jetzt fragt er ihn, den Jakob, wie heißt du? Und hier gibt er zu, Jakob, nicht mehr wie schon einmal Esau. Ich mache hier noch eine Klammer auf. Was dem Isaak mit seinem Sohn Jakob passierte, ist das klassische Beispiel einer Verführung durch die sinnliche Wahrnehmung. Das ist ja auch das Thema da von meinem Buch zum Teil, sanfte Verführung der Gemeinde. Wir leben in einer Zeit eben geprägt durch das Bild und das bewirkt prime Emotionen. Und vom Verstand erkennt er ihn, der Isaak, das ist die Stimme Jakobs. Er erkennt ihn, dann beginnt ihn zu betasten. Und dann hebelt die sinnliche Wahrnehmung die Erkenntnis aus und er wird völlig betrogen über die Person, die da vor ihm kniet. Und so, wenn wir uns verlassen auf unsere Gefühle, Erfahrungen, Erlebnisse, Stimmen, Visionen, was da heute im Übermaß angeboten wird, haben wir keine Chance. Das ist ja auch viel eindrücklicher. Zurück zu diesem Gefängnisinsassen. Er sagte dann, man soll den Leuten im Gefängnis kein Fernseher geben. Dadurch, dass es damals kein Fernseher im Gefängnis gab, begann er zu lesen. Und dann fiel ihm auch ein christliches Buch in die Hände. Und dann las er Johannes 3,16, sie hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt hier zurück. Ich hatte Angst vor der Kenntnis, dass ich ein Armleuchter war. Oh, liebe Freunde, wenn auch Alexander Salbe, so wie wir sind jetzt in der Gegenwart Gottes, das ist nicht schön, wenn die Masken fallen. 3 Jahre hatte ich täglich Albträume, in denen ich die Tatnacht immer wieder erlebte. Ich stand in der Dunkelheit am Fuß des Berges und sah einen Körper herunterfallen. Das Schlimmste an dem Traum war ein Geräusch, als ob ich auf einen Apfel trete. Dann beginnen nach außen hin, wir sind in Ordnung, wir sind keine Mörder, wir sind gut, edel sei der Mensch. Und dann beginnen die Probleme, die Kämpfe, die Panikattacken, die Angstzustände. Und dann geht man zum Psychiater und dann werden die Pillen geschluckt. Ich sage es etwas überspitzt, ich zitiere Eugen Roth, wer nicht vertraut auf Gottes Willen, ersetzt sein Nachtgebet durch Pillen. Das hat er einigermaßen gut erkannt, ist aber etwas simplifizierend gesagt. Nur eines nicht mehr, auf der Suche nach Erleuchtung, dass man Vergebung braucht. Das erinnert mich an das, was ich mal gelesen habe und das sage ich wirklich nicht von oben herab. Das ist ja eine Tragödie, was sich da abspielt im Zuge der Abtreibung. Da breitet man in Deutschland aus den Mantel des Schweigens. In Amerika gibt es ja das Post-Abortion-Syndrom. In der deutschsprachigen Welt gibt es das nicht bei Wikipedia. Das ist eine beglückende Befreiung. Die EU fordert Menschenrecht auf Abtreibung. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann spielen sich Kämpfe und Probleme ab. Und eine Frau berichtet, und ich habe mir das gemerkt, weil es mich so berührt hat, und man dann am liebsten hineilen möchte mit dem Angebot der Vergebung. An dem Tag, an dem das abgetriebene Kind geboren werden sollte, von diesem Tag oder Nacht an träumte sie jedes Mal, sie fährt mit einem Kinderwagen über Bahngeleise und es kommt ein Zug und donnert über den Kinderwagen hinweg. Da hilft nur eines: Vergebung. Und manch eine hat durch diese Seelennot tatsächlich den Sündeheiland gefunden. Aber man musste zugeben, schuldig, habe einen unschuldigen Menschen getötet. Und ich darf es nicht von oben herab sagen, hier ist nicht jemand, der besser ist. Also es fallen die Masken. Und was ist die Voraussetzung, dass Gott jemanden verändern bzw. anderen kann? Wir müssen wahrhaftig sein, muss bereit sein, die Maske abzulegen, muss dich mit deiner wahren Identität Gott stellen. Und das ist das Demütigende. Das ist das Ärgernis des Kreuzes. Weil die Bibel ist das einzige Buch, das dem Menschen nicht schmeichelt. Ich werde nicht vergessen, wie mir ein chinesischer Pastor, ich lernte ihn in Nanking kennen, es war 2003, und er hat in Tübingen studiert, sprach fließend Deutsch. Und er war erst in der offiziell anerkannten chinesischen Kirche, in der Dreiselbstkirche. Und dann merkte er anhand der Bibel, wie das Hauskreismodell dem biblischen Gemeindemodell viel näher ist, hat er die Fronten gewechselt. Und er sagte etwas, das werde ich nicht vergessen. Solange er in der offiziellen Kirche war, der Dreiselbstkirche Chinas, zwei Themen durfte er nicht von der Kanzel verkündigen. Erstens, Wiederkunft Jesu. Zweitens, die Verderbtheit des Menschen. Und das ist die humanistische Illusion. Der Mensch ist nicht so schlecht. Und wir verbessern die Welt. Come, change the world. Ich kann schon nicht mehr hören, wie es da die Weltverbesserer antreten, auch in christlichen Rahmen und so weiter. Und wir wissen dann auch gewöhnlich, wie das ausgeht. Also man will sich der biblischen Diagnose nicht stellen, aber es ist die einzige Befreiung. Dann kann dich der Herr anrühren. Da kommen diese berühmten Sätze, aber Jakob antwortet, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und hier war eigentlich auch schon eine wunderbare Vorschattung, was geschieht, wenn der Herr dich anrührt. Wir haben es ja eingangs vorgelesen, Markus 10, die Verse 13 bis 16. Er rührte sie an und segnete sie. Das ist übrigens die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Segnen und Handauflegung verbunden ist. Weil wir leben in einer Zeit mit zutiefst magischen Vorstellungen und ständig legen sie ihre Hände auf, um zu segnen. Das ist auch die beste Definition einer Segnung, von Jesus angerührt zu werden. Und ich habe den Indien massiv gewarnt. Hütet euch vor Leuten, die euch schnell die Hände auflegen wollen. Laut Epheser 1, Vers 3 haben wir allen geistlichen Segen in himmlischen Örtern. Also hier, man wird vom Herrn erfasst. Man wird neu, man wird eine neue Kreatur. Er wird ein anderer Mensch. Und wir haben das ja auch eingangs gelesen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Dann geschieht etwas Neues. Du wirst eine neue Person. Du hast die alte auch noch, die alte Natur. Und das Pfingstfest war ja das einzige, wo man da eben diese Brotlaiber schwingen musste, mit Süßteig und mit Sauerteig. Ja, warum? Wir haben diese beiden Naturen. Welcher gebe ich jetzt Raum? Der alten oder der neuen? Das Bild speist gewöhnlich in die alte Natur, das Wort in die neue. Und da ist der Kampf und da sind wir eigentlich auf verlorenem Boden, weil wir haben ja jetzt die Großmacht des Bildes. Wie der Spiegel sagte, also die Zeitschrift, wir sind erst videotisiert und dann idiotisiert. Vom Nirvana zum Narvana, Spiegelzitat. Und wir haben ja schon ein schleichendes Analphabetentum. Jetzt sind wir ungefähr 1200 vor Christus. Bei einer anderen Gelegenheit ein geheimnisvoller Besucher. Ihm wird die Frage gestellt von Manoah, der Vater von Simson. Er sprach zu dem Engel des Herrn, diesen Malach Yahweh, wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Ihr wisst, Simson, Das war der Stärkste, der jemals gelebt hat. Das ist interessant, der weiseste Mensch jemals gelebt hat, Salomo, Jude. Der Stärkste, der jemals gelebt hat, Simson, ebenfalls Israelit. Der Größte, der jemals gelebt hat, Jesus von Nazareth. Und jetzt fragen die, wir wissen jetzt von den Gesamtoffenbarungen der Bibel her, dieser Malach Yahweh, der ist von Gott getrennt, der hat göttliche Eigenschaften, mit Engel heißt Gesandte, nicht irgendwie ein Geschöpf. Das ist der präinkarnierte Herr, der eben den Namen, den wir heute kennen, damals noch nicht hatte. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, was fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Andere Übersetzungen sagen wunderbar. Seht ihr, da sehnt man sich über Jahrhunderte hinweg. Wer kommt da? Wer bist du? Sag uns deinen Namen, dann wüssten wir die Person und wird nicht offenbar. Und Name bedeutet ja so viel wie Person. Person ist ja ein lateinischer Ausdruck von der Schauspieltruppe her. Vom Theater her, personare, durchtönen, durch die Maske. Jetzt ist ja die Bibel nicht lateinisch geschrieben worden, sondern hebräisch und griechisch. Und da ist der Name die Person. Also, und jetzt gehen wir zur berühmten Weihnachtsprophetie. Und da verrät uns der Prophet Jesaja ein halbes Jahrtausend ungefähr nach Simson. Wunderbare Namen, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Giboel, Ewigvater, Aviav, Sar, Shalom, Friedefürst. Kind geboren, menschliche Natur, Sohn gegeben, göttliche Natur. Und hier kommt eine Art Gottmensch, einerseits Kind geboren, Ewigvater. Wie kann man Kind und Vater gleichzeitig sein? Das ist ja genau die Frage, die dann die Pharisäer zum Schweigen brachte, die der Herr ihnen stellte, wessen Sohn ist der David? Ja, der Messias, und sie sagen Davids. Ja, wieso nennt ihr dann David seinen Herrn im Geiste? Und jetzt zitiert er den meistzitierten Psalm im Neuen Testament, Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Dann nennt ihn ja David seinen Herrn. Wie ist er dann sein Sohn? Wissen sie ihm nichts zu antworten. Wir wissen die Antwort. Von der Ewigkeit her ist er der Herr Davids, von der sichtbaren menschlichen Perspektive der Sohn Davids. Und jetzt gehen wir zu Jesaja Kapitel 11, die ersten beiden Verse. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier haben wir diese siebenfache Entfaltung, siebenfache Perspektive des Geistes des Herrn. Und es heißt in Offenbarung, diese sieben Fackeln sind die sieben Geister Gottes. Haben wir also hier in Jesaja 11 eigentlich schon erklärt oder angekündigt. Aber warum steht hier nicht, es wird ein Reis, also so ein Zweig hervorgehen aus dem Stamme Davids? Das war ja die messianische Linie. Warum der Vater von David Isais erwähnt? Das Haus David symbolisierte immer Königtum, Herrschaft, Macht und Reichtum. Isai als Vater Davids war klein und bescheiden. Und das ist der Hinweis. Wenn der Messias kommen wird, dann zu einer Zeit, wo das Königtum in Israel nicht existiert und die Nachkommen Davids in Bescheidenheit und Armut lebten. Was kann von Nazareth Gutes kommen? Also hier wird ausgesagt, dass der da kommen wird, ein König in Niedrigkeit und nicht in Glanz und Herrlichkeit sein wird. Oder sagen wir besser, hier wird angedeutet. Und jetzt kommt für mich ein sehr interessanter Aspekt. Wir sind chronologisch vorgegangen, jetzt gehen wir allerdings zurück ungefähr in das Jahr 1800 vor Christus. Wir sind am Sterbelager Jakobs, des Stammvaters. Und er spricht den Segen aus und da kommt diese berühmte Prophetie in 1. Mose 49 ab 10. Vers. Da sagt Jakob, Juda, du bist, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Und da hat es jetzt folgende interessante Bewandtnis. Der Held, hebräisch Shiloh, das ist der Messias. Mit der Weissagung hat es nun folgende Bewandtnis. Im Jahre 6 nach Christus wurde Archelaus abgesetzt, Sohn des Herodes. Wie Josephus erwähnt, er behandelte Juden und Samariter gleich schlecht, so dass man eigentlich hinter ihm herschickte an den römischen Kaiser: Wir wollen nicht, dass dieser bei uns herrscht. Das war damals noch der Augustus. Und da hat man ihn abgesetzt. Im Prinzip haben die Juden gesagt: Wir wollen nicht, dass dieser bei uns herrscht, gib uns einen von euren römischen Cäsaren, Präfekten. Und ab dem Jahre 6 nach Christus ist dann Judäa römische Provinz. Und der erste war ein gewisser Coponius, der berühmteste ist Pontius Pilatus. Luther nennt ihn den Landpfleger und Lukas gibt ihm einen eher neutralen Namen, ein Hegemones, also so ein Herrscher. Also Judäa wird römische Provinz und jetzt ist Folgendes bemerkenswert. Da schreibt der Rabbiner Rachmon: Als die Mitglieder des Sinedriums, des Hohenrats, sich ihres Rechtes über Tod und Leben beraubt sahen, denn sowohl im babylonischen Exil als auch bei den anderen Gelegenheiten haben die Herrscher über die Juden ihnen gestattet, ihre inneren religiösen Zwiste selber zu erledigen, zu beurteilen und auch das Todesurteil zu vollstrecken, haben sich in gewisser Hinsicht da nicht eingemischt. Und jetzt wird ihnen das Recht auf Todesstrafe genommen. Und da bemächtigte sich ihrer eine allgemeine Konsternation, das heißt Verzweiflung. Sie bedeckten ihr Haupt mit Asche und ihren Leib mit Säcken, wobei sie ausriefen: Wehe uns, denn das Zepter ist aus Juda gewichen und der Messias ist nicht gekommen. Die Rabbiner erkannten nicht, dass der Messias doch gekommen war. Und hier wird deutlich, dass sie diese Stelle eindeutig als messianisch erkannten. Es ist interessant, die Chronologie der Heilsplan Gottes. Aber warum musste das so kommen? Wir sehen die Erfüllung, da sprach Pilatus, wir sind jetzt bei der Verurteilung Jesu, wir sind bei Karfreitag, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Und liebe Freunde, das ist ja tragisch zu sehen, wie der Antisemit Pilatus der Wahrheit viel näher war. Er hat sechsmal versucht, Jesus frei zu bekommen. Und dann fragt er sie: Soll ich euren König kreuzigen? Ja, man hat den König vielleicht enthauptet, aber die Kreuzigung, das war ja die grauenhafteste, das war die schlimmste, das war die brutalste Hinrichtungsart. Ein römischer Bürger durfte ja nicht gekreuzigt werden. Und dann rufen die Hohepriester, nachzulesen, Johannes 19, Vers 15, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Das Volk, das gegen die Römer Krieg geführt hat, damit der Kaiser sie nicht bestimmt. In der Konfrontation mit dem wahrhaftigen Erlöser, Messias, Gottmensch Jesus Christus, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Mit anderen Worten, wir sind genauso wie die Welt. Dann heißt es, da gab ihnen Pilatus Jesus hin, dass er gekreuzigt würde. Und dann hat sie Gott sichtbar mit der Welt gleich gemacht. Dann gab es kein auserwähltes Land mehr. Das sind unwahrscheinlich eindrückliche Lektionen. Denn liebe Freunde, der Widerstand, die Christenverfolgung nimmt systematisch zu. Und wir haben eine Christenheit, die sich auch immer mehr, jedenfalls im Westen, an die Welt angepasst hat. Was der Kaiser diktiert, machen wir auch. So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemanden töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hat, um anzuzeigen, welches Todes er sterben würde. Lesen wir in Johannes 18, die Verse 31 bis 32. Der Messias sollte erhöht, also gekreuzigt werden. Und der Herr sagt ja in Johannes 12, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzuzeigen, welches Todes er sterben würde. Johannes 12, 32 bis 33. Was war die Todesart der Juden? Ist uns bekannt, die Steinigung. Das Gegenteil von Erhöhung. So ähnlich wie ein Absalom wäre man dann in einen riesigen Hügel untergegangen. Deswegen musste ihnen das Recht auf Todesstrafe genommen werden. Und wir sehen hier eigentlich das Heilshandeln Gottes. Das sind ja Hunderte, das sind ja Tausende. Und praktisch kurz vor 12, kurz vor Mitternacht, wird den Juden das Recht auf Todesstrafe genommen, das sie immer hatten. Und die hätten denken können, die Verheißungen Gottes erfüllen sich nicht. So wie sie auch dachten, das Zepter wird nicht von Juda weichen. Und das muss ich mir selber sagen. Geduld ist ja mein großes Charisma. Wenn meine Frau nicht dabei ist, kann ich ja sagen, ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Also ohne Kommentar. Also ich konnte als junger Mensch nicht gehen, ich konnte nur laufen. Vorteil ist, dass man mit Übergewicht wenig Probleme hat. Nachteil ist, man ist ein schlechter Seelsorger. Man sollte so Ruhe ausstrahlen. Ja? Gut oder schlecht, je nachdem. Muss ich mir also selber sagen, manchmal denke ich, Mensch, das funktioniert nicht und es klappt wieder nicht. Alexander, sei ruhig, Gott kommt zum Ziel. Auch wenn auf ersten Blick manchmal von Sichtbaren es so aussieht, als würden die Zusagen Gottes doch nicht funktionieren. Nein, es erfüllt sich haargenau. Und wann erfahren wir den Namen? Das ist jetzt natürlich für uns längst bekannt. Name ist ja gleichbedeutend mit Person. Und nachdem wir eben schon über Jahrtausende diesen Hinweis bekommen haben, da sagt der Engel im Traum dem Josef, sie wird einen Sohn gebären und du sollst den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die frohe Botschaft. Und liebe Freunde, abschließend zusammenfassend, der berühmte Satz, das müssen wir uns merken. Wir werden ja heute immer mehr durch den Islam herausgefordert. Die Welt versucht alles, christliche Fundamentalist, Anführungszeichen, und muslimische in ein Boot zu setzen. Ihr seid gefährlich. Alle Tricks, und da zitieren sie dann das Alte Testament. Ja, und ihr nehmt ja auch die Wahrheitsfrage absolut. Und das sage ich nur als Hinweis, als apologetischen. Ja, das stimmt. Der Islam setzt die Wahrheitsfrage absolut. Und die Bibel und der Herr setzt die Wahrheitsfrage absolut. Aber jetzt kommt der Unterschied. Die Machtfrage hat Jesus freiwillig preisgegeben. Und die Machtfrage setzt der Islam absolut und gibt sie nicht preis. Das ist der Unterschied. Und hier sagt der Herr in Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer ist von dieser Welt? Meine Jünger würden darum kämpfen. Das müssen wir uns merken in diesen Tagen, wo man uns eben mit den Moslems gerne in ein Boot setzt. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer es der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und deswegen ist es schwer geworden in unseren Tagen, jedenfalls in unseren Breitengraden, zu evangelisieren. Früher ein Politiker, als ich mich noch bekehrte, 68, wenn der geschieden war, musste er die Koffer packen. Wenn man eine Lüge nachweisen konnte, musste er die Koffer packen. Man nimmt ja heute gar nicht mehr an, dass ein Politiker die Wahrheit sagt. Wenn einer mehrfach geschieden, verheiratet ist, ist Qualitätsmerkmal geworden. Und da ist es schwierig mit der Wahrheit. Und ich werde nicht vergessen, wie ein amerikanischer Prediger uns sagt, es gab im 19. Jahrhundert ein forbidden word, ein verbotenes Wort. Das war das Wort Sex. Im 21. Jahrhundert gibt es auch ein verbotenes Wort. Forbidden word. Das ist das Wort Sünde. Wehe, du sagst, Homosexualität ist Sünde. Hast die Leute diskriminiert. Ja, und wenn es keine Sünde gibt, dann braucht man auch kein Evangelium mehr, keinen Erlöser. Und jetzt abschließend, bist aus der Wahrheit. Und ich hoffe, dass das für alle zutrifft. Aber man kann sich da sehr täuschen. Uns hat Helmut Mattis bei der letzten Predigerkonferenz, meine Podiumdiskussion, erzählt, er sagt, es nützt offenbar gar nichts, dass jemand zur Evangelistenkonferenz damals noch vor der Wende der DDR gehörte. Da war ein gewisser Bambowski, der gehörte auch zur Evangelistenkonferenz der DDR. Und wenn der Idea in Wetzlar besuchte, lasst uns von Herzen danken, der hat mich bewahrt bei der Grenzkontrolle und bei den Grenzübergang und so weiter. Und dann hat er Jesus und Gott gepriesen und war in Wirklichkeit ein Doppelagent. Und er hat festgelegt, dass Mattis, wenn er Dezember 89 nach Berlin kommt, verhaftet wird. Und nur weil die Mauer vorher fiel, hat sich das nicht ereignet. Und ich werde nicht vergessen, wie mir der Leiter einer Bibelschule erzählte, als die ersten Gerüchte offenbar wurden, der damalige Leiter Eduard Schütz des Baptistenseminars Deutschland, Hamburg-Horn, glaubt nicht an die Jungferngeburt. Da sagte der verdiente Baptist und Allianzvorsitzende, damals Manfred Otto, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich mit ihm Gebetsgemeinschaft habe, er betet so inbrünstig zu Jesus. Und dann kam es an Licht. Eduard Schütz glaubt nicht an die Jungferngeburt. Und wir leben in einer Zeit der Verführung und der Täuschung, da gibt es mehr, als wir ahnen und denken. Und ich war im Oktober 2016 in Kamerun und da sagte mir der Leiter, das war eine russlanddeutsche Missionsbewegung, da sagte er, weißt du, diese jungen Leute da, die singen voller Inbrunst, die haben das in der Kirche dort gelernt, das ist der Ort, wo man sich in der Gemeinde auch wohlfühlt, voller Inbrunst, trust and obey und so weiter, und beten voller Inbrunst, Gebete, die sie von Kindesbeinen an kennen, und dann sagt er, die sind nicht wiedergeboren. Wenn die auf den Markt gehen, da wird gelogen und betrogen, so wie die anderen Weltmenschen auch. Der Einzige, sagte der, bei diesem Markt da, in Diongo wahrhaftig ist, ist ein Moslem. Und deswegen schließe ich ab mit einer Geschichte, wo jemand auch meinte, er ist fromm. Das erzählte mir ein Brasilien-Missionar, das hat sich in Rio abgespielt, ist jetzt schon einige Jahre her, ein gewisser Alexandre, das ist portugiesisch für Alexander, und da war so eine Bilderbuchbekehrung. Der ging mit dem Herrn voran, hat nach einem Jahr schon einen Hauskreis geleitet und er hatte eine Freundin und da hatte der von Jesus erzählt und da war die gar nicht so glücklich. Ja, ich bin ja auch Christ, ich glaube ja auch an Jesus, das wird in Brasilien fast noch jeder sagen. Und ihm zuliebe kam sie dann in die Versammlung, in die Gemeinde und wenn ich mich richtig entsinne, hat sie da im Chor auch mitgesungen. Und man kann sich ja so schön anpassen, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und Rio ist ja eine sehr gewalttätige Stadt, ich war mal auf der ersten Liste, Nummer 1 anführend in Sachen Kriminalität, jetzt ist es Johannesburg. Ein Menschenleben ist wenig wert, an dem Tag, an dem ich da ausgeflogen bin, sind glaube ich 29 getötet worden. Es wird Ausländern gesagt, Besuchern, wenn du überfallen wirst, wehre dich ja nicht. Diesen Holländer passiert, wurde überfallen, hat sich gewehrt, wurde sofort erschossen. Und Frauen werden oft vergewaltigt und so weiter. Jetzt gibt es in Brasilien keinen BAföG. Die Studenten arbeiten untertags. Am Abend belegen sie die Vorlesungen, unter anderem auch diese Anne Paul, die Freundin von den Alexandre. Und als sie eines Abends von der Vorlesung nach Hause geht, wird sie überfallen. Auf einmal hat sie eine Pistole an ihrer Schläfe, eine Hand greift nach ihrer Bluse und sie erkennt, es ist ihre letzte Stunde. Und dann kam eine schreckliche Furcht Gottes über sie. Und sie erkennt, ich bin verloren. Und liebe Freunde, das ist die allergrößte Katastrophe im Leben eines Menschen. Von einem heiligen Gott anzutreten mit unvergebener Schuld. Es steht auch im Neuen Testament, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deswegen hat ja unser Herr so einen grauenhaften Preis bezahlt, damit uns das erspart bleibt. Und das hat eine derartige Gewichtung, ich brauche das ja nicht groß zu betonen, aber in manchen Kreisen muss man es je länger, je mehr betonen. Er sagt, reiß dein Auge aus, wenn es die Ärgernis schafft. Hau die Hand ab, wenn sie die Ärgernis schafft. Besser einäugig oder als Krüppel ins ewige Leben, als gesund ins ewige Feuer. Und da beginnt dieses unglückliche Menschenkind laut zu beten. Aber nicht, dass sie von dem Überfall befreit wird, sondern in Anblick der Ewigkeit, wo dann eben dieser Abgrund der Schuld, Sünde, ist ja vom Deutschen in seiner Wurzel Trennung, dieser Abgrund sich praktisch mit einer ewigen Gewalt auftat. beginnt sie laut, ihre Sünden zu bekennen. Und das darf ich dir sagen, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, da brauchst du nicht groß Nachhilfe in Unterricht, was ist Sünde. Du erkennst es sofort, auch wenn du nie von Gott gehört hast. Da rufst du, wehe mir. Laut ihre Schuld und Sünde bekennen mit dem einen Ziel, dass wenn sie jetzt getötet wird, dass ihr der Herr vergeben hat, denn das hat sie in der Gemeinde mitbekommen, in der Versammlung, dass das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Und als sie ihre Augen auftat, war niemand mehr da. Und jetzt singt sie im Chor und weiß, dass sie Vergebung der Sünden hat. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist die größte Botschaft, das ist das größte Geschenk, Vergebung der Schuld. Mach das, liebe Seele, bitte fest. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank, dass du diesen ganzen Weg gegangen bist, dass du erhöht wurdest, um uns zu dir zu ziehen, dass du den ganzen Preis bezahlt hast. Und Herr, ich nehme an, dass das für die meisten nichts Neues ist, aber du mögest es dennoch auf die Herzen legen, erneut oder wo es noch nicht der Fall ist, eben ganz neu. Vergebung der Schuld. Bin ich wirklich mit Gott versöhnt? Dein Wort erfüllt sich. Du wirst wiederkommen. Und Herr, du kannst geben, dass wir alle dabei sein dürfen. Erlöst durch dein kostbares Blut. Begnadet durch deinen Sieg, der ganze Preis bezahlt, dadurch, dass du am Kreuz überwunden hast. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Alexander Seibel mit dem Thema »Wer ist der Erlöser?« Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!